Jetzt bei Jul, Erziehungsfragen sind immer aktuell, aber wandeln sich. In letzter Zeit wird vor allem wieder Autorität Kindern gegenüber empfohlen, damit sie nicht zu kleinen Tyrannen werden, wie es heißt. Was halten Sie davon?
Also von dieser Art von Autorität, die man jetzt empfehle, halte ich nicht viel. Das ist ja sozusagen alte Wein auf alte Flaschen. Geht über Grenzen, Regeln und so weiter. Aber dass Kinder Führung brauchen und auch mit Autorität, das ist sicher.
Autoritäre Erziehung oder ein partnerschaftlicher Umgang mit den Kindern, so lauteten lange die Alternativen. Sie sagen, weder das eine noch das andere taugt wirklich. Worauf es ankommt, ist die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Wenn diese Beziehung konstruktiv ist, dann entwickeln sich Kinder gut und das Zusammenleben ist für alle eine Freude. Was kennzeichnet eine gute Eltern-Kind-Beziehung?
Also erstens, dass es gleichwürdig ist. Und ich glaube, das ist für viele Menschen schwierig zu verstehen, weil es ist wie gleich oder gleichrechtig oder wir müssten eigentlich beim Übersetzung ein deutsches Begriff fast konstruieren über diese Gleichwürdigkeit. Weil es geht nicht über Demokratie, es geht nicht über Partnerschaft, es geht über eine Beziehung, wo die Kinder eine Rolle spielen, wo das Sein, die Gefühle, die Reaktionen, die Rückmeldungen vom Kinder ernst genommen wird. Und das heißt nicht, dann müssen die Eltern sich unterwerfen sozusagen. Das heißt nur ernst genommen. Und in diesem Art kann man wohl über eine Art von Partnerschaft reden, weil Erziehung meiner Erfahrung nach gelingt nur, wenn dieses Lernen gegenseitig ist. Dass Eltern lernen von der Rückmeldung vom Kind, Kind lernen von den Eltern und so geht das am besten. Aber ich muss natürlich auch sagen, es ist ja sehr, sehr verschieden, was verschiedene Menschen für das Beste halt. Also man muss sich natürlich sein Ziel überlegen. Mein ist klar, ich möchte gerne dazu beitragen, dass Kinder mit einer Menge psychosozialer Gesundheit oder mentale Gesundheit erwachsen werden. Und in dem Sinn war unsere oder ist unsere Erziehungsgeschichte traurig. So irgendwie brauchen wir was Neues. Das Problem ist, dass innerhalb dieser Polarisierung, also das Autoritäre und Laissez-faire oder Partnerschaft oder was man das nennt, gibt es keine Antwort. Also wir reden nicht so im Gegenteil, wir reden über, wie können wir ein Alternativ formulieren. Und das habe ich versucht. Es ist auch wichtig, dass es ein großer Teil von Verantwortung ist. Also es ist ja so, dass für diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern können die Kinder nicht verantwortlich sein. Auch nicht teilweise. Kinder sind so konstruiert sozusagen, dass das schaffen die einfach nicht. Das sieht man ganz deutlich in Familien, wo die Eltern das nicht schaffen. Und darunter leiden die Kinder immer. So dieses Idee, diese 60er-Idee, die Kinder sollen eigentlich die Macht haben, damit geht es die Kinder nicht gut. Die Erwachsenen haben die Macht, das gibt's keine Zweifel, und sind für ihre Beziehungsqualität verantwortlich. Das weiß man aber nicht, wie man machen muss, wenn man sein erstes Kind kriegt. Und deswegen ist es wichtig, dass man sein Kind nicht nur beobachtet, sondern auch wahrnehmen und ernst nehmen. Weil nur dadurch kann man lernen, wie kann ich eine sinnvolle und gesunde Beziehung zu genau dieses Kind haben. Weil Kinder sind ja genauso verschieden wie richtige Menschen. So, es gibt keine Formel, das für alle Kinder gilt.
Also Gleichwürdigkeit. Kinder haben die gleiche Würde wie Erwachsene. Die Erwachsenen müssen die Führungsrolle übernehmen und die Verantwortung tragen. Damit sie das können, müssen sie, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch bei Ihnen, Jesper Juhl, sich ihrer Werte bewusst werden. Was sind das für Werte, über die man innerlich Klarheit haben muss, um ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein?
Also wie gesagt, glaube ich nicht, dass das überhaupt möglich ist am Anfang. Aber das Zusammenleben mit Kindern oder mit nur einem Kind ist ja so anregend sozusagen. So man muss immer nachdenken. Man muss sich jeden Tag 500 Mal entscheiden und sagen, was mache ich jetzt, was will ich nicht. Lass mich ein bisschen anders anfangen, weil diese Werte waren ja, also als ich Kind war, sehr, sehr fest. Es gab einen Konsensus in unserer Gesellschaft, der sehr, sehr genau war. Die Wertvorstellungen von meinen Eltern waren einfach, die waren klar. Hier in unserem Haus machen wir das, was man macht und genau nicht das, was man nicht macht. Und dieses Mann war ja eine große Autorität. Dieses Mann gibt es nicht mehr. Es gibt keinen Konsens in unserer Gesellschaft. Und das heißt, dass Eltern sind zum ersten Mal in unserer Weltgeschichte in eine Lage, in eine Situation, wo die nach innen gehen müssen und sagen, was wollen wir, was will ich für einen Vater, für eine Mutter sein? Was halten wir für gute Erziehung? Das sollte man nicht Experten überlassen. Ich glaube auch, dass in Erziehung gibt es überhaupt keine Experten. Also ich bin sicherlich nicht eine.
Was sind Sie denn dann?
Ich habe mein ganzes Leben mit Erwachsenen gearbeitet. Erwachsene, Eltern, Lehrer, Kinderpsychologen, andere, die irgendwie frustriert waren oder gerne mehr lernen möchten über ihre Beziehungen zu Kindern. Deswegen habe ich natürlich viel über Kinder gelernt. Aber ich bin nicht so ein sogenannter Kinderfreund. Ich stehe nicht so hinter die Kinder gegen die Erwachsenen. Ich versuche wirklich, die Erwachsenen zu unterstützen und sagen, okay, was wollen Sie eigentlich, Frau Müller? Ja, ich will gerne, dass mein Kind genau das macht, was ich sage. Also ich will ein gehorsames Kind, sagt die Frau Müller. Und dann muss ich sagen, okay, das ist völlig möglich. Es ist ein bisschen schwierig ohne Gewalt und das ist ja verboten. Aber es ist trotzdem möglich. Das kostet aber. Das kostet sehr, sehr viele Konflikte. Und es geht nur bis Pubertät. Dann ist es vorbei. So gehen Sie bitte nach Hause und überlegen Sie mit Ihrem Partner auch, was haben wir eigentlich für Werte? Was haben wir von unserer eigenen Zuhause mitgebracht? Welche Wertvorstellungen waren für uns mühsam? Welche waren okay? Was ist das eigentlich für Werte, dass wir gerne unsere Kinder übertragen möchten, so dass die auch für die nächste Generation noch da sind? Und dieses philosophische Arbeit sozusagen müssen Eltern heute machen oder sie müssen irgendein Modell kaufen, irgendeine Methode kaufen, wo alles entscheidend ist, wo man sagt, wenn du so und so machst, Stufe 1, 2, 3, 4, dann geht es. Und ich glaube, die meisten Eltern, die das versucht haben, weiß, dann geht es genau nicht.
Da kommt ein anderer Punkt, der eine wichtige Rolle spielt bei Ihnen, nämlich die Frage der Authentizität. Eltern können ja nur das glaubhaft vertreten, was sie wirklich selber glauben. Also da sind wir wieder bei den Werten. Warum ist Authentizität so wichtig in der Eltern-Kind-Beziehung?
Also eigentlich war Authentizität immer wichtig. Aber ich glaube, früher hat man gedacht, das ist nur für gewisse Menschen. Also zum Beispiel haben wir immer Schauspieler, Musiker und so weiter dabei so beurteilt sozusagen. Also gibt es Authentizität in diese Musik oder diese Performance oder gibt es nicht? So, wir haben immer gewusst, das ist eine sehr wichtige Qualität. Jetzt ist es in Liebesbeziehungen wichtig geworden. Und ich glaube, wenn ich sagen darf, dass die Frauen sind schuld eigentlich. Weil die Frauen haben ja vor 30, 40 Jahren gesagt, jetzt machen wir nicht mehr dieses Rollenspiel mit. Jetzt wollen wir was anderes. Und mittlerweile ist Partnerschaft, Ehe nicht mehr eine moralische oder soziale Notwendigkeit. Frauen sind ja ganz klar und sagen, ich möchte gerne mit einem Mann leben, ich möchte auch gerne mit dem Vater meiner Kinder leben, aber irgendwie muss es mein Leben bereichern und nicht armer oder schwieriger machen. Und das ist komplett neu. Und dazu gehört Authentizität. Ich will nicht mit einem Mann leben, der nur so ein Rollenspieler ist. Gleichzeitig leider haben auch die Frauen oder die Mütter damit angefangen, wieder diese Mütterrolle als reiner Schauspiel zu spielen. Ich arbeite viel mit der Professor Gerald Hüther zusammen. Er sagt es ganz, ganz deutlich. Er sagt, eine enge Beziehung ohne Authentizität ist nicht möglich. Und das ist ja eine Riesenherausforderung für Generationen von Eltern, von Lehrern, die genauso aufgewachsen sind in einem Umfeld, wo alle gesagt haben, wer du bist, ist nicht interessant. Was interessant ist, dass du gehorsam bist. Und plötzlich stehen die jungen Eltern und Lehrer und so weiter diese Herausforderung gegenüber, dass unsere Autorität als Väter, Mütter und Lehrer ist nicht mehr selbstverständlich. Diese rollebedingte Autorität dauert nur 4 Jahre für Eltern und ganz, ganz viel kürzer für Lehrer und Erzieher. Das heißt, wir müssen zum ersten Mal in unserer Geschichte auch versuchen, eine persönliche Autorität zu entwickeln. Was meine ich eigentlich? Wann meine ich eigentlich ja und wann nein? Und da müssen wir nach innen gehen. Und das ist neu. Also die meisten von uns haben es ja nie gelernt in unserem eigenen Elternhaus. So diese Unsicherheit, weiß ich überhaupt, wann bin ich authentisch und wann nicht? Also das verstehe ich sehr, sehr, sehr gut. Und man kann nur eins machen, man kann sich üben und sagen, jetzt muss ich mich aber üben, jetzt kriege ich eine Herausforderung für mein Kind und ich muss mich jetzt fragen, was will ich mein Kind sagen über mir? Was sind meine Grenzen, was sind meine Bedürfnisse, was mache ich mit, was nicht und so weiter. Und da kann man natürlich Menschen wie ich oder andere fragen, aber das hilft nicht. Weil ich kann ja nicht wissen, was genau Frau Müller denkt und glaubt und will. Ich kann die Frau Müller nur sagen, hör mal, wenn sie so macht, dann geht's irgendwie nicht so gut mit der Beziehung. Aber mit ihr Ziel können sie auch so machen. Und dann vielleicht geht es. Und dann muss Frau Müller und ihr Mann oder so sich entscheiden und sagen, wollen wir das? Wollen wir überhaupt das riskieren, dass wir nicht immer sicher sind, dass wir nicht immer eine Antwort haben, dass wir nicht immer so auf Autopilot als Eltern funktionieren?
Gerald Hüther, trage ich noch mal eben nach, ich weiß jetzt den Titel nicht auswendig, hat ein ganz, ganz wichtiges Buch über die Entwicklung des Gehirns geschrieben, in dem er eigentlich das bestätigt, was die Psychologie schon lange gesagt hat, wir werden durch unsere Beziehung bestimmt und dadurch entstehen auch physiologisch Bedingungen, nach denen wir dann tanzen im späteren Leben. Also die Vernetzung im Gehirn sind die physiologische Antwort auf das, was wir in Beziehung erleben. Und wenn das einmal gebahnt ist im Gehirn, ist schwer, nochmal wieder die Sache neu anzulegen. Ich will mal ein Beispiel nennen zu dem, was Sie eben gesagt haben. Ich erlebe immer wieder zum Beispiel beim Einkaufen Mütter, die vorm Süßigkeitenregal beispielsweise sagen, Max, würdest du vielleicht bitte die Bonbons wieder hinlegen? Und das, was sie sagt, passt überhaupt nicht zu dem, wie sie es sagt und wie sie dabei aussieht. Sie sieht wütend aus, die Stimme ist gepresst und ärgerlich und sie sagt vielleicht und bitte. Ist es das, was Sie mit unauthentisch meinen?
Ja, es gibt einen riesen Druck, eigentlich überall, aber viel mehr in Deutschland erlebe ich. Diesen riesen Druck auf Eltern, die müssen immer nett sein. Und mit diesem Nettsein kommt man nicht weit. Ich habe nicht gegen Nettsein, ich habe nicht gegen Höflichkeit, Nettigkeit und so weiter. Aber in Liebesbeziehungen funktioniert es nicht oder es funktioniert nur so weit. Und da kommen diese Mütter, die sie im Supermarkt gesehen haben und sagen, was mache ich? Mein Kind hört nicht zu. Und es gibt 2 mögliche Antworten. Die erste Antwort ist Gewalt und Bestrafung. Der andere heißt, Authentizität oder persönliche Sprache. Also, du kriegst keine Süßigkeiten heute. Und so ist das. Ja, aber, so ist es. Aber warum? Weil ich will dich keine geben. Und dann weitergehen. Und dieses Weitergehen ist für Mütter insbesondere sehr, sehr schwierig. Die heutigen Mütter wollen eigentlich Konsens. Sie wollen eigentlich, dass die Kinder irgendwann sagen, okay, Mutti, ich hab's jetzt begriffen und bin ich froh, dass ich so eine weise Mutter hat. Ich brauche ja überhaupt keine Süßigkeiten. Und das passiert ja natürlich nie. Und deswegen kommen diese Konflikte, wo die Eltern sagen, unsere Kommunikation mit unseren Kindern funktioniert nicht. Und da kann man meinen, dann haben die Kinder schlechte Ohren. Oder man kann meinen, die Eltern sind nicht klar. Die kommunizieren nicht mit Autorität, mit Authentizität. Weil wenn die das machen, dann funktioniert es.
Das heißt natürlich auch, es könnte sein, dass das Kind wütend wird oder dass es weint vor Enttäuschung. Und das müssen die Erwachsenen dann aushalten.
Ja, natürlich. Natürlich. Also das ist ja fast selbstverständlich. Aber ich weiß, was ich meine. Weil das ist ja eine andere und auch ein bisschen so neue Behinderung im Eltern. Dass die wollen nicht, dass die Kinder frustriert sind oder, wie man sagt, unglücklich sind. Weil dann erleben die sich selber als schlechte Eltern. Und das ist ja natürlich schwierig, weil Kinder haben keine Ahnung über ihre Bedürfnisse. Die wissen viel über ihre Wünsche. Und Bonbons ist wahrscheinlich eine von diesen Wünschen. Die können aber eine lange, lange Kindheit ohne Bonbons nicht nur überleben, aber damit sehr gut leben. So will ich dieses Konflikt, weil wenn ich Nein sage, dann gibt es einen gewissen Konflikt. Wenn ich keinen Konflikt möchte, dann versuche ich, wie Eltern sagen, Nein zu sagen. Und wenn das Kind nicht reagiert und sagt, okay, kriege ich keine heute, dann kommen die Eltern und sagen, okay, aber nur wenig oder morgen geht's nicht. So, die Kinder können die Eltern also überhaupt nicht vertrauen. Und das machen Kinder wahnsinnig. Und wenn das wirklich extrem wird, dann haben wir die sogenannte kleine Tyrannin.
Sie plädieren dafür, dass wir unsere Gefühle nicht nivellieren. Das heißt, Konflikt ist da, gar nicht zu verhindern, gar nicht zu vermeiden. Und das ist eben auch mit sogenannten negativen Gefühlen verbunden, mit Trauer, mit Schmerz, Enttäuschung, Wut. Aber diese Gefühle brauchen wir ja auch im späteren Leben. Und es spricht vieles dafür, Kinder diese Gefühle zu lassen, wenn sie in diesen Gefühlen leben.
Ja, ganz bestimmt. Ich war ja 40 Jahre lang mit diesen Dingen beschäftigt und für mich ist es sehr enttäuschend, aber auch ein bisschen so mysteriös. Wieso? Wir haben gerade entdeckt, wie wichtig es ist für Menschen, Zugang zu ihren Gefühlen zu haben, dass man die ganze Klaviatur sozusagen von Gefühlen zur Verfügung hat, dass man seine Gefühle auch ausdrücken kann, verbalisieren und verkörpern sozusagen. Und jetzt kommen plötzlich Erzieher und Eltern und sagen, nee, das ist verboten. Kinder dürfen diese Gefühle nicht haben und wir auch nicht als Eltern. Wir müssen diese Nivellierung haben, also diesen Kammerton und die beiden nebenan, das geht. Du darfst traurig sein, aber bitte nur ein bisschen. Du darfst auch wütend sein, aber bitte nicht so. Wenn man Kinder so erzieht und selber so lebt, wird man krank. Das wissen wir ganz genau, weil so war es innerhalb der Bürgerschaft 100 Jahre her, 60, 70 Jahre her.
Authentizität und Integrität, das sind zwei Begriffe, die dicht beieinander liegen. Was ist der Unterschied und warum ist auch Integrität so außerordentlich wichtig?
Also da ist es wahrscheinlich wichtig festzustellen, dass ich rede über Integrität von alle, also nicht nur Kinder. Persönliche Integrität für die Eltern ist genauso wichtig als für Kinder. Tatsache ist, dass unsere Erziehung, also die letzten so 300 Jahre ungefähr, haben immer täglich 100-mal die Integrität von Kindern verletzt. Und bei Integrität meine ich meine Gefühle, meine persönlichen Grenzen, meine Werte, meine Träume, meine Bedürfnisse. Und hier reden wir ja über ein furchtbares Begriff. Und das heißt Individualität. Und die meisten halten ja Individualität für gefährlich. Und das ist interessant, weil wir wissen, dass also innerhalb Psychologie und so weiter, Psychotherapie und so weiter, wissen wir ganz genau, dass wenn man seine Integrität wahrnehmen und ernst nehmen, dann kann man wieder gesund werden. Aber in unserer Gesellschaft, Schulen und so weiter, auch Eltern, meinen, dass Individualität ist für das Gemeinschaft gefährlich. Und das ist psychologisch gesehen absolut falsch. Eine gute Partnerschaft zwischen Erwachsenen besteht aus zwei starke Individuen. Wenn ein stark ist und ein anderer schwach ist, dann geht es nicht. Oder es geht schlecht. Und dann kommen wir und sagen, Kinder haben auch Grenzen. Wir reden ja immer darüber, oder gewisse Ratgeber reden darüber, dass Kinder Grenzen brauchen. Sehr wenige Menschen reden darüber, dass Kinder Grenzen haben. Und das müssen wir lernen, meiner Meinung nach, mit Kindern in so einer Art und Weise umzugehen, dass wir die Grenzen nicht verletzen. Weil wenn wir das machen, dann machen die Kinder uns nach. Und dann verletzen die auch unsere Grenzen. Vielleicht nicht mir als Vater oder die Mutter, aber andere Kinder, andere Menschen, die Lehrer. Es gibt ja Lehrer, viele Lehrer in Deutschland zum Beispiel und Dänemark. Die werden jeden Tag gekränkt bei Kindern. Kränken auch zurück, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich glaube, damit sollten wir nicht zufrieden sein. Und der einzige Weg ist eine neue Erziehungskultur, wo wir die Grenzen von Kindern wahrnehmen, ernst nehmen und wofür wir Respekt haben. Und dann lernen unsere Kinder, dass so muss man mit anderen Menschen umgehen. Moralisierung hilft nicht. Es hilft nicht, Kinder zu sagen, du musst immer nett sein oder du darfst nicht andere Kinder mobben oder du darfst nicht so und so reden. Das hilft überhaupt nicht.
Ja, Sie sagen, Kindern Grenzen zu setzen, um ihnen Grenzen zu setzen, also als pädagogische Nummer, sei vollkommener Unfug. Erwachsene müssten hingegen Kindern ihre Grenzen zeigen.
Ja, ich war letzte Woche ein paar Tage mit meinem Enkelkind, der ist 4,5, und wir waren einkaufen. Und erst hat er gefragt, kann ich ein Eis haben? Und sagt nein. Dann waren wir in einem anderen Laden und dann sagte er, kann ich eine Schokolade-Croissant haben? Und dann habe ich nein gesagt. Dann kamen wir zu Hause und er sagt, hast du noch Bonbons? Ja. Darf ich die auch nicht haben? hat er gesagt. Es gab keinen Streit unter uns. Er hat sich als Kind formuliert und sagt, ich möchte gerne was Süßes. Ich habe nein gesagt. Ohne ihn zu kritisieren oder sagen, nein, das habe ich einmal gesagt, das sollte genug sein oder irgendwas, was Eltern jetzt sagen. Er war mit seiner Opa überhaupt nicht zufrieden. Das war deutlich. Aber das ist ja auch nicht meine Rolle als Eltern oder Großeltern, beliebt zu werden. Und das suchen leider viele Eltern heute. Die wollen eigentlich, wenn ich es so ein bisschen auf die Spitze stelle, die wollen eigentlich lieber beliebt sein als geliebt sein.
Ja, und um geliebt zu werden, muss der andere mich respektieren können. Ich muss mich zeigen als Mensch mit meinen Grenzen. Nur so bekomme ich Achtung, Respekt und werde für Kinder auch ein einschätzbares Gegenüber und bin nicht eine Gummiwand.
Das ist genau richtig. Genau das haben ja die heutigen Eltern in ihren eigenen Elternhäusern überhaupt nicht gelernt. So, die sind unschuldig, kann man sagen. Aber die haben auch Schwierigkeiten, weil die müssen es irgendwie lernen und zwar ganz schnell, weil sonst geht es für die Kinder sehr schlecht.
Es gibt ja viele Familien, in denen so ein ständiges Grummeln ist, in denen eigentlich immer so ein bisschen schlechte Stimmung ist, weil keiner so recht zufrieden ist. Und meistens werden dann die Kinder dafür verantwortlich gemacht. Die sind so laut, die sind so überlebhaft, die müssen Pillen schlucken, weil sie ja über Tische und Bänke gehen und die Eltern werden davon ganz nervös. Sie sagen, dafür sind die Eltern verantwortlich.
Ja, also die Eltern sind für die Atmosphäre verantwortlich, so ist das. Und ich sage das nicht, weil ich so ein Kinderfreund bin. Die Kinder sind einfach objektiv gesehen unfähig. Die schaffen es nicht. Deswegen müssen die Eltern verantwortlich sein. Aber Eltern haben ja, und Fachleute auch, haben ja ein paar Jahrhundert lang so ein moralisches Doppelspiel gespielt, wo man eigentlich sagt, wenn meine Beziehung zu meinen Kindern erfolgreich ist, dann ist es mein Erfolg und wenn nicht, sind die Kinder schuld. Und dieses Doppelspiel entdecken Kinder jetzt langsam. Und heute dürfen Kinder ja reden. Die dürfen ihre Meinungen äußern. Die dürfen ihre Analysen äußern. Und das heißt, die sind diese unverantwortliche Erwachsene gegenüber, sind die ohne Barmherzigkeit.
Sie sind kompetent, sagen Sie. Kinder sind kompetent. Sie zeigen ihren Eltern, was richtig ist. Nur leider verstehen die Eltern ihre Kinder nicht immer. Welche Missverständnisse kommen besonders häufig vor?
Kinder haben eine sehr, sehr wichtige Bedürfnis. Und das ist, gesehen zu werden, so wie die sind. Wenn das nicht passiert, dann fangen die an und wollen Aufmerksamkeit haben. Und das haben wir ja immer über Kinder gesagt, also sie will nur Aufmerksamkeit haben, als ob es so eine Primadonna war. Aber diese Lust zur Aufmerksamkeit kommt nur in Kinder, wenn die sich nicht gesehen fühlen, wenn die nicht als wertvolle Mitglieder der Familie wahrgenommen sind oder anerkannt sind. Dann fangen wir an mit Symptombehandlung sozusagen. Deswegen ist diese Buchtitel über diese kleine Tyrannen ja so furchtbar, weil das ist ja nur ein Symptom.
Das Buch müsste heißen Große Versager.
Ja, das müsste es heißen. Und in die Familien müssen wir irgendwie versuchen, nicht so viel, als wir heute machen. Heute wird Kinder ja also fast 20 Stunden erzogen. Also es gibt immer Erwachsene rundherum, die Kinder erziehen möchte. Und so viel Erziehung können Kinder gar nicht vertragen. Also das geht nicht. Wir haben irgendwie vergessen, dass Kinder lernen sehr, sehr viel über sich selber, über andere Menschen, über das Leben, über die Welt. Wenn die alleine mit anderen Kindern spielen, zum Beispiel, das ist ja fast nicht möglich mehr. Kinder haben keine erwachsenfreien Zonen. Und die reagieren darauf mit Stress, mit motorischer Unruhe, mit allen möglichen Symptomen. Und dann kommt diese traurige, also nicht nur traurige, das ist eine katastrophale Zustand, dass Fachleute jetzt behaupten, dass 52% von Kindern in Deutschland brauchen Psychotherapie. Das ist ja reine Wahnsinn. Und es ist überhaupt nicht wahr. Was die brauchen, ist anständige Erwachsene rund sich herum. Und sie brauchen auch ein paar oder vier oder fünf so erwachsenfreie Zonen, wo die sich üben kann, wo die experimentieren darf. Man darf ja als Kind zum Beispiel heute nicht überhaupt aggressiv sein. Das ist nicht nur so eine Kleinigkeit, das ist eine menschliche Katastrophe. Aggressive Gefühle sind ja für unser Überleben überhaupt sehr, sehr wichtig. Man kann keinen Sport treiben, man kann keine Karriere machen, man kann überhaupt nichts machen ohne seine Aggressivität. Was der große Missverständnis scheint zu sein, dass Erzieher oder Erzieherinnen insbesondere sagen, Aggressivität führt zur Gewalt und Gewalt wollen wir nicht. Aber das ist falsch, so ist es nicht. Wenn wir auf die gewalttätige Jugendliche, also in U-Bahn und wo weiß ich, gucken, dann finden wir immer Geschichten, wo diese Jugendliche sind in Elternhäusern aufgewachsen, wo entweder sehr viel Gewalt war, also die sind Opfer, oder jede kritische Äußerung von den Kindern waren verboten. So, Faktum ist, diese aggressive Gefühle, es gibt ja eine ganze Palette. Es dauert 15, 16, 17 Lebensjahre, diese Gefühle kennenzulernen und zu integrieren, so dass man die verwenden kann, ohne andere Menschen zu kränken. Jetzt wollen wir, Eltern wollen, Erzieher wollen, Kinderpsychologe um Gottes Willen wollen auch, dass die Kinder das lernen, wenn die 4 Jahre alt sind. Die müssen ihre Konflikte intellektualisieren können. Das können die wenigstens Erwachsene. Aber das verlangt man heute von Kindern. Das ist so ungesund. Also man konnte eigentlich genauso gut die Kinder mit Gewalt 4-mal pro Tag bestrafen. So ungesund ist es. Und wir sehen es, im Skandinavien ist es auch so. Wir haben jetzt die letzten 7, 8 Jahre eine grausame Wachstum in Jugendliche. Also wir reden 200-300% mehr. Jugendliche, die keine Lebensfähigkeiten haben, keine Lebenskompetenz, die sind in der Nähe von psychiatrischen Diagnosen, die denken über Selbstmord, die sind selbstzerstörerisch mit Essstörungen und alles Mögliche. Und das kommt von dieser anti-aggressiven Erziehung. So, der Frage ist natürlich, was können Eltern oder Erzieher dann machen? Und die Antwort ist, da muss man persönlich und authentisch sein. Zum Beispiel, die meisten, also 90% von 2-Jährigen, Kinder sind täglich frustriert, weil die haben so viel Sprache im Kopf, aber können noch nicht so gut reden. Und dann schlagen die ihre Mutter und sagen, dumme Mutter, oder die beißen andere Kinder oder was weiß ich. Und dann kann man als Mutter natürlich fragen, wie soll ich dann reagieren? Weil es ist ja nicht Lob oder Kritik. Was man machen kann, das muss man selber sozusagen entscheiden und sagen, will ich, dass mein Kind mich schlagt? Nein. Okay, dann sagt man sein Kind, hör auf, das will ich nicht. Das Optimale für ein Kind ist, wenn Mutter das sagt, dann habe ich Gott sei Dank einen Vater, der mir seinen Arm gibt und sagt, komm, nochmal, harter. So, dass man das ausleben darf und integrieren kann. Die große Tragödie ist, dass besonders Frauen, und es ist ja überwiegend Frauen in die Elternhäuser und auch in die Einrichtungen für Kinder, behandeln heute Kinder in genau der Art und Weise, wie Frauen vor 120, 30 Jahren in Psychiatrie behandelt wurden. Also wenn Frauen damals mehr als 2 Gefühle auf einmal ausdrückte, wenn die aggressiv waren, dann haben wir das Hysterie genannt und die kamen in Asylen und so weiter. Jetzt machen wir genau dasselbe mit Kindern und es wird bei Frauen gemacht. Das macht mir wütend. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht, wie können diese Frauen genau das machen Kinder gegenüber, worunter ihr Großmütter und Großgroßmütter so gelitten haben.
Das ist sehr interessant und wichtig, was Sie sagen. Ich denke, es hat was damit zu tun, was Sie am Anfang sagten, dass es einen Leerraum, ein Vakuum gibt für Eltern und natürlich auch für Erzieherinnen, Lehrer und so weiter, die Kindern nicht als Person begegnen, sondern in Funktion. Auch Mütter begegnen ihren Kindern in Funktion. Ich bin deine Mutter, ich erziehe dich jetzt. Nein, Maximilian, das darfst du nicht. Oder tu den anderen Kindern nicht weh. Anstatt zu sagen, was ich persönlich davon halte. Das ist ja das, was Sie von Eltern fordern oder ihnen nahelegen, ihnen empfehlen. Sei du selbst und sag deinem Kind, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und sage ihm vor allem, was du willst und nicht, was du nicht willst. Klare Botschaften.
Ja, genau. Und damit kooperieren Kinder gerne. Mit Regeln und diese blöde Grenzen kooperieren die nicht gerne. Also wenn man ein gesundes Kind, ein Regel, das ist ja, was Grenzen bedeutet. Wenn man ein Kind ein Regel gibt, dann sagt jedes gesundes Kind, wollen wir sehen, ob das auch wahr ist. Genauso wie die meisten Erwachsenen. So, das ist genau richtig. Also wir müssen es unbedingt lernen oder in 10 Jahren haben wir vielleicht 80% von unseren Kindern in Psychotherapie.
Ich beobachte an Schulen, in Kindergärten, dass die beteiligten Erwachsenen, Erzieher, Eltern und so weiter ständig über die Kinder sprechen, welche Probleme dieses Kind hat, aber sie sprechen sehr wenig direkt mit den Kindern. Das heißt, die beobachten eigentlich die Kinder, was macht das Kind? Dann gibt's ein Elterngespräch, ihr Kind macht das und das, das macht uns Sorgen, anstatt direkt auf das Kind zu reagieren. Ist das eine richtige Beobachtung?
Ja, leider. Nicht nur reden die Erwachsenen viel über die Kinder, das heißt, die Kinder werden wieder objektiviert sozusagen. Die sind Objekten, worüber wir reden, und wir schicken die wie so Paketen hin und her. Sie sind Therapeuten und Pädagogen und was weiß ich. Die Erwachsenen reden vor allem nicht über sich selber.
Wie ist denn unter diesem Gesichtspunkt zu sehen, dass immer mehr Kinder in öffentlichen Erziehungsinstitutionen sich aufhalten? Krippe, Kindergarten, Ganztagsschulen, und immer weniger Zeit mit ihren Müttern und Vätern verbringen?
Es gibt Kinder, die sehr, sehr froh sein können, dass die wenig mit ihren Eltern zusammen sind. Es gibt tatsächlich Eltern, die sehr unfähig sind. Wie das sonst ist, das wissen wir noch nicht. Wir haben ja damit in Skandinavien angefangen. Skandinavische Kinder verbringen jetzt im Alter zwischen 1 und 15 26.000 Stunden in pädagogische Zwangseinrichtungen. Das heißt, die Kinder haben keine Wahl. Die können die Erwachsenen nicht wählen, die können die anderen Kinder nicht wählen. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, die haben überhaupt keine Freiheit, die ersten 15 Jahre. Gott sei Dank gibt es viele, viele Erzieherinnen und Lehrer, die eigentlich sehr gut sind und Kinder auch mögen und so weiter. Aber die scheinen alle verführt zu werden bei dieser Diagnostizierung, dass das Bild von einem normales Kind wird enger und enger und enger. Wir haben in meinem Beruf, haben wir in den 90er Jahren gesagt, jetzt wird es gefährlich, weil jetzt wollen wir nur so A4 Kinder. Und das ist ja Länge vorbei. Jetzt wollen wir nur A5 Kinder. Und 10 Jahre in die Zukunft, wenn wir nicht was anders machen, wollen wir so Visitenkarte groß. Und das heißt, die meisten Kinder werden problematisiert bei Erwachsenen, die eigentlich besser wissen sollte.
Sich selbst in seinen Grenzen den Kindern zeigen, ist das eine. Das andere ist natürlich aber ganz genauso wichtig in der Beziehung und kommt sogar häufiger vor, hoffentlich, nämlich dass Eltern ihren Kindern zeigen, dass sie sie lieben. Aber, so sagen sie Jesper Juhl, das schaffen Eltern nicht immer, ihren Kindern das wirklich zu zeigen, sie spüren zu lassen, dass sie sie lieben, weil auch das wiederum pädagogisiert wird. Was meinen Sie damit genau?
Seine Kinder heute zu lieben, heißt ja für die meisten Eltern, die immer zu erziehen, immer Grenzen setzen, immer korrigieren und nicht einfach genießen und dabei sein. Ich habe ein kleines Buch geschrieben und das ist, hat leider in Deutsch einen anderen Titel gekriegt. Das heißt Grenzen, Nähe und Respekt. Im Originaltitel war es Hier bin ich, wer bist du? Und das ist so den Grundbestandteil von anständiger Kommunikation. Dass ich stelle fest, hier bin ich, so bin ich, hier sind meine Grenzen. Und dann bin ich auch in dir interessiert. Wie geht's dir damit? Diese Interesse in seinem Kinder, wer bist du eigentlich heute? Weil Kinder ändern sich ja ständig, fehlt oft. Stattdem haben die Eltern irgendeine Fantasie, irgendein Projekt, wie soll mein Kind sein? Und die Erwachsenen, nicht nur die Eltern, sondern auch die Erzieher, haben weniger und weniger Geduld. Die Kinder müssen Dinge lernen innerhalb der ersten 3-4 Jahre, dass die Gehirnmesse gar nicht schaffen. Und es gibt so einen heimlichen Wettbewerb. Also wann fangen die an zu reden, wann fangen die an zu laufen, wann fangen die an so weiter und
Eltern. Der ist gar nicht so heimlich, Herr Juhl. Der ist ganz unheimlich.
Ja, der ist auch unheimlich. Die Eltern arbeiten unheimlich viel, um gute Eltern zu sein. Statistik erzählt uns, dass Eltern haben nie so viel Zeit mit ihren Kindern verbracht als heute. Problem für die Kinder, für die Beziehungen und auch für die Eltern ist, dass die Eltern verbringen diese Zeit mit Erziehung. Und die Eltern sagen es ja, ich bin mit 3 Kindern überfordert, ich bin mit 1 Kind überfordert, meine Kinder nerven mich, ich habe keine Energie übrig, wir haben keine Partnerschaft mehr, wir sind nur Eltern. Tatsache ist, es gibt ein riesengroßes Missverständnis darüber, was ist eigentlich Erziehung und was erzieht. Und ich kann ruhig feststellen, was die meisten Eltern auch wissen oder beobachten können, dass das, was wir unter Erziehung versteht, also das, was wir machen, wenn wir denken, jetzt muss ich erziehen oder jetzt habe ich meine Erziehungsstimme oder Erzieherstimme oder was weiß ich, das erzieht nicht. Das macht auf die Kinder keinen Eindruck. Und wenn es einen Eindruck macht, dann ist es sehr oft ein schlechtes Eindruck. Was erzieht, ist, was zwischen die Zeilen passiert. Also Erziehung ist eine Konsequenz von das Zusammenleben in der ganzen Familie. Wie leben wir zusammen? Wie reden wir miteinander? Was machen wir mit unseren Konflikten? Wie reden wir mit unseren eigenen Eltern, mit den Nachbarn, mit dem Bäcker, Metzger und so weiter? Das erzieht.
Erziehen tut auch die Zufriedenheit der Eltern mit sich selbst, nicht? Also, wie zufrieden sind wir als Paar? Geht es uns gut? Sorgen wir dafür, dass es uns gut geht, uns Großen? Oder wollen wir immer nur, dass die Kleinen so toll sich entwickeln, dass die unser Glück sind?
Das ist eine interessante Formulierung, weil genau das wollen ja Eltern. Die wollen ja gerne glückliche Kinder haben. Und ich muss sagen, das ist nicht möglich. Das ist natürlich nicht wahr, aber wenn ich das sage, meine ich, um manchmal glücklich zu werden, muss man auch Frustration, Schmerz und so weiter durchleben können. Und das dürfen Kinder heute nicht. Die dürfen nicht unglücklich sein. Die dürfen nicht sogenannte Probleme haben. Die Eltern vertrauen sich nicht und sagen, okay, mein Kind ist im Moment nicht sehr zufrieden. Ich bin aber da, meine Frau, mein Mann ist da und es geht trotzdem. Was passiert ist, da kriegen die Panik und da wollen die, muss man unbedingt was machen, man muss unbedingt dieses Kind helfen. Wir nehmen nicht wahr, dass 90% der Zeit braucht das Kind nur Zeit in eine gute, angenehme Familie, wo die Erwachsene ein selbstständiges Leben auch als Paar haben. Das Beste, was man für seine Kinder tun kann, ist, seine Paarbeziehung wirklich zu schätzen und pflegen.
Kinder müssen das Gefühl haben, dass sie nicht für das Glück der Eltern verantwortlich sind.
Ja, und da gibt es viele Kinder heute, die sind in ganz verschiedenen Art und Weisen für das Glück ihrer Eltern verantwortlich. Und das ist eine Verantwortlichkeit, dass Kinder überhaupt nicht tragen können. Also das ist nicht möglich.
Jasper Juhl, Sie sind 1948 in Dänemark geboren. Wie sind Sie selbst aufgewachsen?
So ganz durchschnittlich, wollte ich sagen. Also ich komme ja aus einer strebenden Arbeiterfamilie, ist in verschiedenen kleinen Städtchen aufgewachsen. Ich war schwierig für meine Lehrer, glaube ich. Aber ich habe es immer faktisch gut gemacht. Und da kann man ja viel vergeben. Meine Eltern waren nicht besonders schlecht oder gut. Die waren wirklich so, wie die gerne sein möchte, wie alle anderen. Und das heißt, zu der Zeit war es ja überhaupt nicht wichtig für Eltern, sich dafür zu interessieren, wer ist eigentlich mein Kind? Was ist für mein Kind wichtig? Was wichtig war, dass Kinder lernen, wie man sich benehmen. Das haben wir gelernt und das war es irgendwie.
Haben Sie Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder, einen jüngeren Bruder, aber zwischen uns gab es sehr wenig Beziehung und heute auch. Wir hätten, glaube ich, zwei Eltern, die immer so ein bisschen unglücklich waren. Aber ich glaube, die haben es nicht gewusst. Die haben irgendwie haben es verdrängt und haben mitgemacht. Aber es gab nicht viel Freude. Es gab nicht viel Wahnsinn.
Ja, dafür plädieren Sie ja auch, dass Eltern unvernünftig sein dürfen, dass Kinder es auch sein dürfen, also das ganz normale Leben stattfinden darf. Sie sind als junger Mann zur See gefahren. Wie ist denn aus dem Seemann Jesper Juhl der Familientherapeut Jesper Juhl geworden?
Also ich bin ja zur See gefahren, erstens, so wollte ich weg. Ander war, ich konnte mich nicht für Gymnasium qualifizieren. Ich habe nie Mathematik verstanden und ich habe Latein nicht geschafft. In aller anderen habe ich sehr, sehr, sehr gut gemacht, aber das hat mir eigentlich gepasst. Dann war ich 2 Jahre lang Seemann und sind auf Seminarium, wie das in Dänemark heißt, also Lehrhochschule, angefangen musste, seitdem ich keine Abitur hätte, 5 Jahre studieren. Und das war eine ausgezeichnete Ausbildung. Das war wirklich so allgemein Bildung. Das war Geschichte, das war Religion, das war Theater, das war Kunst, das war Musik und so weiter. Und ich war also wie ein Fisch im Meer. Das war sehr, sehr gut. Dann habe ich als Lehrer damals 1 Jahr lang gearbeitet und ich habe feststellen können, dass ich liebe zu unterrichten, aber ich komme nicht mit Schulen klar. Also Schulkultur ist für mich so unangenehm, so altmodisch. Damit kam ich nicht klar. Ganz schnell habe ich eine Stellung als Lehrer in ein Heim gekriegt für sehr, sehr schwierige Kinder und Jugendliche. Dadurch habe ich entdeckt, mit diesen Jugendlichen kann man nicht viel machen, ohne ihre Familie dabei zu haben. Und deswegen habe ich Familientherapie entdeckt und sagen, das möchte ich gerne lernen.
Sie waren auch in USA und haben eine Ausbildung gemacht, die von der Gestalttherapie beeinflusst ist.
Ja, mein Hauptlehrer damals war ein amerikanischer Erwachsenenpsychiater, Walter Kempler. Er wohnte damals teilweise in den USA und teilweise in Holland. Ich habe ihn so verfolgt sozusagen. Ich habe teilweise in Holland studiert, teilweise in den USA und später auch in Dänemark.
Jetzt bei Juul, wir setzen uns in Hamburg in einem Hotel gegenüber. Sie arbeiten viel im Ausland, halten Vorträge, veranstalten Seminare. Sie arbeiten auch in Kroatien. Wie ist es dazu gekommen?
Meine zweite Frau ist Kroatin und hat sehr tiefe Wurzeln in Kroatien. Und ich habe eigentlich keine. So, wir sind so viel wie möglich sind wir in Kroatien, aber wir leben noch also ein halbes Jahr so ungefähr in Dänemark und ein halbes Jahr in Kroatien.
Wie hat Ihre Arbeit mit Familien in Kroatien denn Ihren Blick auf Familienprobleme in Mittel- und Nordeuropa verändert?
Nicht viel, muss ich sagen. Ich arbeite ja eigentlich in 9 verschiedene Länder und die Eltern sind überraschend ähnlich in ihrer Einstellung, ihr Träume. Sie haben natürlich verschiedene Hintergrund. Also zum Beispiel gibt es viel mehr Optimismus in die skandinavischen Länder, wo es in Deutschland und Österreich so viel Schuld gibt zum Beispiel. Und in die alten, so kommunistischen Diktaturen gibt es natürlich diese Ungewohnheit mit das Individuum überhaupt. Also ist das überhaupt erlaubt, ein individuelles Mensch zu sein? So, es gibt natürlich kulturelle Unterschiede. Aber wenn ich mit Eltern rede, das kann in Istanbul sein, es ist Stockholm, Berlin, Hamburg, so weiter, dann reden die über genau dasselbe.
Ich höre, wie hervorragend Sie Deutsch sprechen. Sie haben eben gesagt, Sie arbeiten in 9 verschiedenen Ländern. Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Leider nicht so viele. Ich spreche ja natürlich Dänisch und Schwedisch, ein bisschen Norwegisch, Deutsch, Englisch und das ist es. In Kroatien, ich schaffe es. Ich kann einkaufen, ich kann soweit ein bisschen mit meinen Nachbarn unterhalten, aber sehr wenig. Ich kann nicht Seminare in Kroatisch machen, das geht nicht.
Sie haben ein Unternehmen begründet, das heißt Family Lab, die Familienwerkstatt. Diese Werkstatt, diese Idee ist international. Warum haben Sie das gemacht und was sind die Ziele von Family Lab?
Also ich war ja 25 Jahre Leiter des Kempler-Instituts in Dänemark und da haben wir Familientherapeuten ausgebildet. Und in diese Instituten hat man verschiedene Wünsche. Es gibt sehr viele Wünsche im Welt, wo man sagt, wir wollen akademisch anerkannt werden. Das war nie mein Wunsch. Mein Wunsch war immer sozusagen, diese Erfahrungen, dass wir in Psychotherapie mit Familien bekommen, muss man eigentlich für allgemeine Eltern übersetzen können, so dass man davon lernen kann, wie kann man so erfolgreich sein als Eltern, als alle Eltern ja gerne möchten. Das habe ich immer gemacht. Und dann habe ich mich zurückgezogen, um einen Generationswechsel innerhalb des Kempler-Instituts möglich zu machen. Und dann habe ich mich dann entschieden und sage, okay, jetzt möchte ich es gerne mit so altmodischer Volksbildung beschäftigen. Ich bin ja ein freier Vogel, sozusagen. Ich mag nicht diese großen Bürokratien, Kirche oder Staat oder sowas. Und ich habe eigentlich festgestellt, es gibt Angebote für die Eltern, die wirklich große, große Schwierigkeiten haben. Aber für die anderen gibt es eigentlich nicht sehr viel. So, damit arbeiten wir. Und das sind unter sehr, sehr verschiedenen Umständen vom Land zu Land. Und selbst Umständen und Bedingungen. In Deutschland ist es im Moment schwierig. Italien geht's wunderbar, Norwegen geht's wunderbar, Österreich geht's wunderbar, so. Und jetzt fangen wir in Lateinamerika an, Kalifornien, wahrscheinlich Japan auch. Das verbreitet sich ganz schnell eigentlich. Also ich bin ja vor, ja, 3,5 Jahren, 4 Jahren fast angefangen.
Wer organisiert das alles?
Es ist so Privat- oder Einzelunternehmer in jedes Land. Also so geschäftsmäßig, kann man sagen, habe ich eigentlich nichts damit zu tun. Das machen die selber. Ich bin nur bis jetzt und noch ein paar Jahre fachlich verantwortlich. Ich bin verantwortlich für die Qualität vom Inhalt in unseren Seminaren und so weiter, für die Ausbildung von Seminarleiterinnen. Aber ich bin kein Imperiumbauer sozusagen. Also ich will keine riesengroßen Dinge aufbauen. Ich glaube, dass Menschen arbeiten am besten, wenn die für sich selber arbeiten.
In der Sendung Der Talk hörten Sie ein Gespräch von Barbara Dobrik mit dem dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl. Die Redaktion hatte Doris Schiederich. Sie finden diese Sendung ab sofort in der Mediathek über ndr.de/info.